Wie schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Nu Gugge Mal Da, deinem etwas anderen Reisepodcast für Dresden-Elbland. Auch heute besuche ich wieder jemanden, der einem ganz ungewöhnlichen, aber spannenden Beruf hier in der Region nachgeht. Und natürlich kann jemand, der hier lebt, dir super Tipps geben, wo du zum Beispiel einen Wein mit bester Aussicht genießen kannst oder welches Erlebnis du, wenn du in Dresden-Elbland bist, auf keinen Fall verpassen solltest. Ich bin Henriette Fee-Grützner, Schauspielerin und Moderatorin. Ja, ich weiß, das ist eigentlich auch schon ein ganz ungewöhnlicher Beruf. Aber ich freue mich, dass du jetzt heute hier bist, trotz Erntesaison dir Zeit nimmst, dass wir miteinander plauschen können. Herzlich willkommen an den hauptberuflichen Winzer Matthias Schuh.
Hallo, herzlich willkommen.
Du Matthias, bevor wir dich jetzt und natürlich deinen wundervollen Beruf vorstellen, habe ich noch ein Rätsel für euch. Wir haben ja in jeder Podcast-Folge diese Rubrik Kurioses oder eine kuriose Zahl. Und da hast du, Matthias, die 6 mitgebracht. Und vielleicht magst du einfach mal sagen, damit die anderen rätseln können, was könnte die 6 sein?
Also die Zahl 6 ist natürlich für viele Dinge interessant, aber wir haben heute 3 Antwortmöglichkeiten. Zum einen wäre die Antwort A, ich bin Winzer in der 6. Generation. Antwort B wäre, wir haben eine Wetterstation im Weinberg und der Pfahl ist 6 Meter hoch. Und Antwort C wäre, jede 6. Ernte wird nichts und deshalb kann ich dann in dem Jahr endlich mal Urlaub machen. Gleichzeitig ist es so, dass ich gar nicht wüsste, was ich machen soll im Urlaub, wenn ich im Herbst Urlaub mache.
Noch nicht verraten. Die anderen sollen ja rätseln, sag noch nichts. Also
ja, aber das ist trotzdem die richtige Antwort.
Also, ihr könnt zu Hause rätseln, A, B oder C. Die Auflösung gibt's gleich. Und Matthias, bevor wir über deinen Beruf sprechen, vielleicht mal generell zum Weinbau in Sachsen. Der ist ja wirklich schon über 800 Jahre alt und alles begann unweit des Weinberges hier. Wir sind nicht direkt auf dem Weinberg, müssen wir gleich sagen. Wir sind aufgrund des Wetters, weil es heute regnet, in deiner unglaublich schönen, gemütlichen und urigen Vinothek. Aber der Weinberg ist ungefähr 2 Kilometer vom Kapitelberg in Meißen und dort ist der Ursprung des Weinbaus, richtig?
Genau so ist es. Also wir sind hier ungefähr 2 Kilometer vom Ursprung des Weinbaus in Sachsen entfernt. Wir haben auch teilweise noch ein bisschen Weinberge im Kapitelberg und nebendran haben wir die schöne Lage Klausenberg, die uns komplett alleine gehört.
Vielleicht nochmal ganz kurz zum Einordnen. Wir sind heute in Dresden-Elbland und ganz genau in Sörnewitz. Vielleicht kannst du nochmal einordnen, wo sich das befindet, für die, die noch nie in Dresden-Elbland waren.
Tatsächlich ist es so, dass wir so gesehen mit unserem Weingut ganz knapp vor den Toren Meißens sind. Also wenn wir von Dresden nach Meißen fahren, dann liegt Sörnewitz, ein kleines Dorf mit 500 Einwohnern, als letzter Ort vor Meißen. Und unsere Weinberge sind aber tatsächlich alle in Meißen. Und wenn wir bei uns im Weinberg sind und ins Tal schauen, dann sehen wir auch die Meißner Burg.
Genau, und dein Weingut heißt Schuh, so wie du, Matthias Schuh.
Das kann man sich nicht aussuchen.
Ich finde das super. Ich finde das ein super Namen für ein Weingut. Und es ist aber nicht, und das will ich ja an der Stelle gleich mal sagen, nicht irgendein Weingut, sondern 2012 bist du beim European Wine Championship im Italienischen, hoffentlich spreche ich es richtig aus, Ascoli Piceno. Ja, zum besten Nachwuchs Winzer Europas gekürt worden. Und außerdem gehörst du auch noch zu den 90 einflussreichsten Winzern in Deutschland. Das ist ja Wahnsinn und wirklich eine tolle Leistung. Aber was genau bedeutet das? Also setzt du Trends oder was macht es aus, dass du einer der besten Winzer Deutschlands bist?
Das ist eine gute Frage, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich versuche einfach, meine Sache so gut wie möglich zu machen. Also ich glaube, das A und O, egal in welchem Beruf, ist am Ende des Tages immer, dass man Passion hat. Und wenn man Passion hat, dann kann man vieles bewegen und auch ein bisschen Kreativität gehört im Weinbau auch dazu und auch viel Glück und gute Menschen um einen rum, die einem helfen.
Ja.
Aber ich denke, das macht schon viel aus.
Ich habe in den Vorgesprächen mit dir auch das Gefühl, du hast einfach ein unglaublich gutes Bauchgefühl. Da reden wir noch drüber, weil das ist, glaube ich, für einen guten Winzer unabdingbar. Trotzdem nochmal zum Weinbaugebiet hier in Sachsen. Das ist ja eins der kleinsten in Deutschland, klein, aber fein. Wie viele verschiedene Rebsorten habt ihr?
Oh, das kann ich dir gar nicht konkret beantworten. Also wir haben zurzeit sicher über 10 verschiedene Rebsorten. Wir wollen uns aber in Zukunft auf 5 Sorten fokussieren. Mhm. Aber im Weinbau ist es so, es ist ja eine Dauerkultur, nicht wie in der Landwirtschaft. Und wir müssen uns eigentlich 30 Jahre im Voraus Gedanken machen, welche Rebsorte wir pflanzen. Weil wir brauchen ungefähr 10-12 Jahre, bis wir überhaupt anfangen, Geld zu verdienen mit einem Weinberg. Und unter 30 Jahren sollte man einen Weinberg nicht anlegen.
Es gibt ja so ein paar Rebsorten, die gibt es auch wirklich nur hier in Sachsen. Ich denke zum Beispiel an den Goldriesling. Wenn man jetzt mal in Sachsen Urlaub macht, gerade hier im Weinanbaugebiet Meißen, dann soll man den mal probieren, oder was sagst du?
Ja, natürlich ist es so, dass jedes Anbaugebiet seine Besonderheiten hat und Rebsorten, die es in anderen Anbaugebieten nicht gibt. Und so hat man natürlich hier die Chance, den Goldriesling mal zu probieren, weil man ihn tatsächlich fast nirgendwo anders mehr findet in der Welt.
Und wenn man jetzt kein Weinkenner ist, sondern vielleicht das erste Mal sagt, ich mache mal so eine Weinverkostung mit welchem würdest du starten? Welche Rebsorte schmeckt eigentlich allen? Kann man sowas sagen?
Ich glaube, es gibt so ein paar Rebsorten, mit denen man gut starten kann, die auch einfach ein bisschen kompatibler sind und oft auch ein bisschen unkomplizierter ausgebaut werden. Mir fällt jetzt da als bestes Beispiel Scheurebe ein. Mhm. Das ist eine Sorte, die meistens nicht super, super trocken ist. Also für jemanden, der noch nicht so viel Wein getrunken hat, vielleicht ein bisschen einfacher zu trinken ist und auch meistens sehr fruchtig ist.
Und für Weinkenner, die hierher kommen und sagen, ich möchte mal wirklich was ganz Spezielles probieren, was würdest du da empfehlen?
Ich glaube, da würde ich auf jeden Fall zu Riesling oder Spätburgunder tendieren.
Ja, und ich habe deinen Riesling schon probiert und der ist unfassbar gut. Der ist wirklich richtig gut.
Wir haben
gut.
Noch mehr davon da.
Ja, ich sehe schon. Hier stehen auch 1, 2, 3, 4 Flaschen auf dem Tisch, weil wir natürlich schon ein bisschen probiert haben. Ich hoffe, man hört das nicht. Auf jeden Fall hast du schon rote Wangen. Aber du arbeitest ja auch viel draußen und musst natürlich auch hier und da probieren.
Ja, das ist Fluch und Segen zugleich. Aber tatsächlich ist es so, dass sich die Menschen das so vorstellen, dass wir den ganzen Tag betrunken sind. Aber dann wäre ich, glaube ich, mit 30 Jahren schon tot gewesen.
Ja.
Normalerweise auf der Arbeit probieren wir die Weine, aber wir spucken sie auch wieder aus.
Ja, oder mal dran riechen, ne? Wahrscheinlich. Was macht für dich denn einen wirklich richtig guten Wein aus?
Ich versuche das mal zu umschreiben. Die Hauptsache bei einem Wein für mich ist, dass ich nenne das immer gerne Trinkfluss. Also wenn du dir eine Flasche aufmachst und du probierst ein Glas und dann sitzt du auf der Couch oder beim Barbecue oder wie auch immer. Und dann, wenn das Glas leer ist, nimmst du dir die Flasche unterbewusst und schenkst dir ein neues Glas ein.
Ja.
Weil es gibt viele Weine, die sind sehr, sehr gut. Aber nach einem Glas denkst du dir trotzdem, oh, das war ein toller Wein, aber du würdest kein zweites trinken.
Ja.
Und für mich ist das A und O immer, dass der Wein Trinkfluss hat und dass man einfach ohne viel Komplikationen ein zweites Glas zu sich nimmt.
Wenn man so eine Weinverkostung mitmacht, habe ich zum Beispiel letztes Wochenende auch mal gemacht, da gibt es ja einen Riesenhype, wie man Wein trinkt. Die riechen alle dran, dann ziehen sie das durch die Zähne, ne? So. Machst du das auch oder wie trinkt man Wein eigentlich richtig?
Ich würde da jetzt unterscheiden, weil also wenn ich jetzt an mich selber denke, dann ist es schon so, dass ich auch Luft durch die Zähne schlürfe, um den Wein nochmal anders probieren zu können.
Mhm.
Ich sehe das aber nicht als Muss. Ich glaube, dass Wein da viel zu oft zu kompliziert ist. Also für mich ist das A und O, dass der Mensch, der den Wein konsumiert, einfach sagen kann, das schmeckt mir oder das schmeckt mir nicht.
Mhm.
Und das ist schon das Wichtigste. Ja. Alles andere ist Zusatzwissen. Wenn jemand mehr wissen will oder mehr darüber sprechen möchte, dann können wir darüber sprechen. Aber ich würde nie anfangen, jemandem etwas über Aromen zu erzählen, weil das ist sowieso total subjektiv. Und nur weil für mich der Wein nach, was weiß ich, Banane riecht, heißt das noch lange nicht, dass der Nächste das auch riecht.
Und trotzdem, wenn man in Sachsen oder in Dresden-Elbland im speziellen Urlaub macht, ich finde schon, ich weiß nicht, wie das bei euch zu Hause ist, aber bei uns, wenn ich jetzt bei meinen Schwiegereltern bin, sonntags, wenn es da Mittagessen gibt, da gibt's auch Wein. Das gehört eigentlich auch zur Kultur dazu, dass man eben so ein Gläschen Weißwein oder Rosé dazu trinkt. Das ist, finde ich, schon Teil der sächsischen Kultur und deswegen lohnt sich das, finde ich, auch wirklich mal so eine Weinverkostung mitzumachen.
Auf jeden Fall. Ich finde, das sollte man sich auch bewahren. Also ich glaube, wir haben heutzutage schon genug Gesundheitsthemen in unserem Leben und ein Glas Wein zum Mittagessen hat noch niemandem geschadet.
Das stimmt. Was ist für dich das Besondere am sächsischen Weinbaugebiet? Im Vergleich, es gibt ja viele Weinanbaugebiete in Deutschland, zum Beispiel die Mosel, ne, das Moselgebiet. Was ist hier anders?
Also du musst sehen, der sächsische Weinbau macht ungefähr ein bisschen mehr als 0,5% der deutschen Fläche aus.
Mhm.
Also wir haben 500 Hektar. In Deutschland haben wir 100.000 Hektar. Und somit ist der Weinbau hier natürlich schon was Besonderes. Hinzu kommt, dass wir ganz, ganz viele steile alte Lagen haben. Wir haben sehr viel Trockenmauern, sehr viel Kulturgut, was auch mit dem Weinbau verbunden ist. Also die Flächen sind nicht einfach flach in der Ebene und man fährt mit dem Auto dazwischen durch, sondern es erstreckt sich der Hauptteil der Flächen eben direkt in steilen Weinbergen an der Elbe, wo die Trockenmauern wieder repariert worden sind, wo viel, viel gepflegt wird und einfach dadurch auch ein ganz anderes Flair zustande kommt.
Ja, und dann auch die besonderen Böden.
Ja, die besonderen Böden sind natürlich auch ein Thema, weil wir haben hier tatsächlich eher leichte Böden mit Granit-Syenit, also einem Gestein, was mal aus dem Vulkan entstanden ist. Und das findet man in der Welt im Weinbau nur ganz selten. Also mir fallen jetzt ad hoc zwei Anbaugebiete ein, die auch Granitböden haben.
Was mir so gefällt, wenn man hier unterwegs ist, auch so in der Region Meißen, wenn man das mal beobachtet, die Ernte, das wird auch per Hand gepflückt. Das ist nicht so, dass da viel Platz ist, dass da Maschinen durchfahren können. Oder bei dir, du machst das auch per Hand, oder?
Ja, bei uns wird alles mit der Hand gepflückt.
Das ist schon cool.
Wir haben tatsächlich nur ganz steile Lagen und da ist eine Maschinenlese gar nicht möglich.
Ja, und das finde ich ist auch was Besonderes, hat so was Romantisches, ja, wenn man auch weiß, das ist Handlese.
Tatsächlich die uns helfen oder die zum ersten Mal, es gibt ganz viele Menschen, die den Traum haben, schon immer mal bei der Weinlese geholfen zu haben. Und die haben eben auch diese romantische Vorstellung. Mhm. Und meistens ist es dann so, dass wir um 7 anfangen zu lesen. Um 7:30 haben sich die ersten dann mit der Schere in die Hand geschnitten. Und oh, dann Mann. Ist die Romantik schnell verflogen.
Ja.
Aber ich muss trotzdem sagen, dass natürlich gerade in unserer Lage Klausenberg, wo man so einen wunderschönen Blick auf die Elbe und auch auf das Elbtal hat, im Dresden-Elbland, da ist es schon so, dass man so ein bisschen die Welt vergessen kann.
Matthias, ich weiß nicht, ob ich dich das fragen darf, aber es interessiert mich einfach doch sehr, wann hast du dein erstes Glas Wein getrunken und hat dir das sofort geschmeckt oder ist das erst dieser Geschmack, dass Wein eben auch wirklich lecker ist, ist das erst im Laufe der Jahre entstanden?
Also ich würde sagen, das erste Mal probiert habe ich vielleicht natürlich nicht vor 16 Jahren. Nein, tatsächlich
mit 11. Du bist rot. Ich wollte gerade sagen, das stimmt nicht.
Also meine Eltern haben mir, glaube ich, mit 11 Jahren das erste Mal Wein zum Probieren gegeben. Und ich glaube, ich hatte die ganz klassische Geschmacksausbildung im Wein. Also ich denke, die meisten Menschen fangen beim Wein eher mit Weißwein an, der nicht ganz so trocken ist.
Ja.
Dann kommt man vielleicht zu ein bisschen was Trockenerem oder auch mal zu Rotwein. Aber ich konnte so in den ersten Jahren, ich würde mal sagen, bis ich 18 war, konnte ich eigentlich mit Rotwein gar nichts anfangen.
Mhm.
Und heute kann ich schon sehr viel damit anfangen.
Jetzt muss man dazu sagen, du kommst aus einer Winzerfamilie. Insofern ist es klar, dass die vielleicht auch mal gesagt haben, nimm mal einen kleinen Schluck, dass du mal siehst, wie das ist. Trotzdem finde ich eure Geschichte total spannend, weil dieses wirklich wundervolle Weingut, was ihr hier habt, deine Eltern sind, glaube ich, nicht hier groß geworden in Sörnewitz, sondern?
Korrekt, meine Eltern sind eigentlich an der Mosel geboren, genauso wie ich. Und erst mit der Wende haben meine Eltern versucht, sich ein bisschen umzuorientieren und hier ein bisschen umgeschaut und sind dann erst hier zum Weinbau wieder gekommen.
Und hat dein Vater mal erzählt, war das eine große Umstellung für ihn vom Mosel-Weinbaugebiet hierher?
Naja, die steilen Lagen sind schon sehr ähnlich, aber das Klima ist schon ein bisschen anders. Und natürlich waren die 90er Jahre da auch ein bisschen anders von der Aufbruchstimmung. Heute ist alles ein bisschen mehr gesetzt hier im Anbaugebiet. Aber ich denke gerade Anfang der 90er, weil es ja vorher in der DDR eigentlich nur staatlichen Weinbau gab, hat sich dann da schon viel bewegt.
Jetzt ist es ja nicht automatisch ganz klar gewesen, dass du das übernimmst hier, das Weingut. Wie ist es dazu gekommen, dass du auch Winzer werden wolltest?
Also ich hatte vorher in der Schule die Idee, Informatik zu studieren.
Mhm.
Und dann habe ich mir gedacht, ich könnte ja mal in der Schule Informatik-Leistungskurs wählen und Englisch-Leistungskurs. Und nach 2 Jahren hatte ich da gar keine Lust mehr drauf.
Hast du gedacht, ich möchte lieber ein Glas Wein trinken?
Ja, es hat mich zumindest, also auch die Bürotätigkeit hat mich einfach nicht gereizt.
Mhm.
Und dann habe ich nach dem Abitur erstmal eine Ausbildung gemacht in einem Weinbaubetrieb, auch in einem biologisch wirtschaftenden Betrieb. Und nach der Ausbildung bin ich 2 Jahre nach Neuseeland ins Ausland gegangen und nach Bordeaux. Und ich glaube, dass ich ab dem Moment einfach nichts anderes mehr machen wollte. Und das geht mir auch heute so. Also ich habe zum Glück in meiner Selbstständigkeit die Möglichkeit, viele andere Dinge, die mich auch interessieren, trotzdem zu machen.
Mhm.
Aber es ist einfach so, dass mich der Beruf Winzer doch sehr stark fasziniert. Und man hat einfach auch eine schöne Arbeit mit viel Abwechslung. Und man hat vor allem am Ende etwas, was man geschaffen hat.
Kannst du uns mal mitnehmen, wie sieht so ein Tag bei dir aus?
5.30 Uhr mache ich meine Kaffeemaschine an, damit die 6 Uhr warm ist, damit ich wenigstens 2 gute Kaffee morgens trinken kann.
Mhm. Und dann?
Dann fahre ich auf die Arbeit. Also wir starten um 7 Uhr. Dann ist natürlich immer in unserem Beruf ein bisschen abhängig davon, wie das Wetter ist. Also wenn wir, was ganz selten tatsächlich vorkommt inzwischen, wenn wir schlechtes Wetter haben, dann schauen wir mal im Keller, was da für Arbeiten anstehen oder füllen Holzfässer auf. Das ist auch einmal im Monat eine Arbeit im Keller. Und ansonsten unter der Saison, ich sage jetzt mal Februar bis Ende Oktober, sind wir bei schönem Wetter im Weinberg.
Matthias, lass uns mal zu unserer Rubrik Kurioses kommen. Also wir reden über kuriose Zahlen, speziell jetzt, was deinen Beruf betrifft. Und bevor wir über die 6 sprechen, ihr durftet ja zu Hause ein bisschen miträtseln, reden wir über die 5. Du hast mir davon erzählt, ich möchte das unbedingt mal kurz erzählen. Was hat es mit der 5 auf sich? Wer sind die 5 treuen Mitarbeiter?
Das Lustige ist, dass aus der 5 inzwischen 8 geworden sind.
Was? Okay.
Weil wir haben 5 Schafe im Weinberg, die uns unheimlich gute Mitarbeiter sind und das Gras kurz halten. Zum einen halten sie das Gras kurz und zum anderen, ich sag jetzt mal 8 Stunden später, fangen sie dann auch wieder an, den Weinberg zu düngen.
Sehr gut.
Und diese 5 hatten aber inzwischen noch Lämmer und jetzt haben wir quasi 8.
Oh Gott.
Und die Lämmer sind noch ganz klein. Dieses Jahr sind sie jetzt zurzeit noch außerhalb in einem anderen Gehege, weil sie sonst die Triebe fressen würden, solange die Triebe nicht bis oben raus aus dem Draht gewachsen sind. Und wenn jetzt die Triebe noch ein bisschen länger gewachsen sind, dann kommen sie wieder in den Weinberg zurück und können da quasi den Rasen mähen.
Ja, also dein Naturrasenmäher und Naturdünger.
Korrekt.
Und jetzt kommen wir aber zur 6. Wir wollten ja wissen, oder ihr durftet miträtseln, was hat es mit der Zahl 6 auf sich? Und wir können es jetzt hier verraten, was ist die Lösung?
Es ist nicht jede 6. Ernte, sondern es ist der Pfahl der Wetterstation, der 6 Meter lang sein musste.
Und das ist eine ganz besondere Wetterstation, nämlich von dem Herrn Kachelmann.
Korrekt. Wir hatten den Deal, dass ich den Pfahl baue und er mir dann die Wetterstation gibt.
Mhm.
Er sagte mir aber vorher nicht, wie lang der Pfahl sein muss. Und als er mir dann sagte, dass der 6 Meter lang sein muss, dann habe ich erstmal überlegt, wie man so einen langen Pfahl dahin bauen kann.
Und was bringt dir das?
Für mich hat das zum einen den großen Vorteil, dass wir für unseren Standort das Wetter sehr genau hervorsagen können. Und wir errechnen damit unsere eigenen Prognosemodelle für Pilzkrankheiten. Das heißt, normalerweise ist es im Weinbau so, dass man nur ungefähr ein Gefühl hat, wann man Pilzkrankheiten zu erwarten hat und wann nicht. Mhm. Wenn man aber die richtigen Daten sammelt und daraus Modelle errechnet, dann sieht man auf dem Papier schwarz auf weiß, wann man tatsächlich Pilzkrankheiten bekommt und wann nicht. Und das spart zum einen sehr viel Pflanzenschutzmittel ein und zum anderen auch sehr viel Zeit.
Aber weil wir gerade beim Thema Wetter sind, das ist ja auch gerade für euch ein großes Thema, Klimawandel. Ne? Es gibt, ich habe das Gefühl, entweder ist es super heiß und trocken oder es regnet ohne Ende. Mhm. Wie bereitest du dich darauf vor?
Tatsächlich ist es dieses Jahr ein schlechtes Thema, weil wir Frühjahrsfröste hatten, wie wir sie noch nie im Leben hatten.
Ja.
Und gleichzeitig ist es so, dass eben die Natur bei uns den Takt vorgibt und wir erinnern uns halt immer wieder dran, dass wir zwar unsere Sache so gut wie möglich machen können, aber dass es immer noch was Größeres gibt, was uns vorgibt, wie wir arbeiten müssen.
Ja.
Und vor allem die Trockenheit der letzten Jahre, das ist tatsächlich unser größtes Thema, weil wir einfach schauen müssen, wie wir mit dem wenigen Niederschlag, den wir überhaupt noch haben, zurechtkommen.
Was hast du für Ideen? Oder du scheinst mir ja jemand zu sein, der sehr kreativ ist in der Lösungsfindung. Was sind so deine Ideen, um damit umzugehen?
Ja, was wir jetzt zum einen machen, also wir haben jetzt tatsächlich die größte Herausforderung ist, junge Pflanzen zu erwachsenen Pflanzen heranzuziehen, um das mal so bildlich darzustellen.
Dass die ein bisschen resistenter sind.
Dass die ein gutes Wurzelwerk haben, um eben auch tiefer an die Wasserschichten zu kommen. Weil wenn die Rebe gepflanzt wird, dann ist die eigentlich nur 10 Zentimeter lang.
Mhm.
Und die Wurzeln sind nochmal 5 Zentimeter lang. Und in dem Bereich ist natürlich das Wasser sehr rar, weil es, wenn die Sonne scheint, schnell weg ist.
Ja.
Und jetzt haben wir eine Fläche, einen halben Hektar, der wurde letztes Jahr gepflanzt. Da ist leider auch viel vertrocknet durch das trockene Jahr letztes Jahr. Aber da fangen wir jetzt zum Beispiel an, dass wir nach einem großen Niederschlag Stroh auf dem Boden verteilen.
Mhm.
Und das Stroh hilft eben, dass das Wasser nicht so schnell verdunstet.
Mhm.
Und das hilft den Reben schon sehr gut, um einfach ein bisschen besser haushalten zu können.
Generell kann ich mir vorstellen, es gibt ja so eine Regel, ne? Dann und dann erntet man. Aber wenn du da jetzt stehst, wie kann ich mir das vorstellen? Dann nimmst du so eine Traube und woher weißt du, dass es jetzt die richtige Zeit ist zu ernten? Da gehst du doch bestimmt nach deinem Bauchgefühl.
Das ist tatsächlich viel Bauchgefühl. Also früher hat man einfach nur nach analytischen Werten geerntet.
Mhm.
Und du hast das Mostgewicht bestimmt und hast gesagt, okay, jetzt ist das Mostgewicht in dem Bereich, in dem ich es haben will. Und dann wurden die Trauben geerntet. Heute gehen wir eigentlich gar nicht mehr danach, sondern wir gehen viel mehr nach Bauchgefühl und optischen Werten, also sind die Trauben reif, ist die Schale gelb, sind die Kerne braun, wie schmeckt es? Also es gibt Tage, es klingt verrückt, aber es gibt Tage, da schmecken die Trauben super gut und dann gibt es andere Tage, vor allem wenn es sehr warm ist, da schmecken die überhaupt nicht fruchtig und schmecken eher fahl und langweilig.
Und das wäre dann ein ganz schlechter Tag für eine Ernte, wo du sagst, auf gar keinen Fall heute.
Korrekt.
Ja, total spannend, was da alles dranhängt. Ich meine, wir sitzen hier, wir trinken so unser Glas Wein und wenn man sich überlegt, was da alles für eine Arbeit eigentlich drin steckt. Du machst das hier aber nicht alleine, sondern deine Schwester ist mit im Boot. Wie ist da bei euch die Arbeitsaufteilung?
Es ist so, meine Schwester hat im Vergleich zu mir keine weinbauliche Ausbildung, sondern ist eher in der Gastronomie und im Sommelier-Business. Und so haben wir uns gut aufgeteilt, dass ich quasi die praktische tatsächliche Arbeit im Weinberg mache und da die Organisation übernehme und den Weinausbau. Und meine Schwester, die übernimmt ganz viele Sachen, auf die ich keine Lust habe. Also den Büroalltag, ja. Papierkram, also außerhalb der fachlichen Seite. Und damit nimmt sie mir auch viel Arbeit ab.
Aber das ist doch toll. Das heißt, es war und ist und bleibt ein Familienbetrieb.
Korrekt, so ist es.
Wir haben noch eine Rubrik, Matthias, die nennt sich der halbe Satz. Das heißt, ich werfe dir jetzt einfach was rein und du kannst den Satz so beenden, wie du möchtest.
Okay.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Okay. Wenn Museum, dann?
Dann gehe ich ins Verkehrsmuseum Dresden.
Oh, das ist spannend. Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Also das ist ein sehr schönes Museum. Vielleicht ordnen wir mal ein, wo das ist.
Das Verkehrsmuseum in Dresden ist unweit der Frauenkirche, eigentlich direkt nebenan und dadurch sehr zentral gelegen und
am Neumarkt?
Am Neumarkt, genau. Und es ist jetzt für mich ein Museum, was ein bisschen außerhalb der Reihe ist.
Was interessiert dich dort am allermeisten?
Tatsächlich finde ich es immer wieder faszinierend. Wir haben ja, wenn wir in der heutigen Gesellschaft uns umgucken oder beim heutigen Stand der Technik, dann entwickelt sich alles rasend schnell. Aber vor 150 Jahren hat ja irgendwann mal jemand angefangen, einen Motor zu bauen. Und da wusste vorher noch keiner, wie man einen Motor baut. Und ich finde es sehr faszinierend, dass man eben damals mit so einfachen Mitteln solche Dinge bauen konnte.
Ja, weil wir beim Thema Wein heute sind, vielleicht auch nochmal ein toller Tipp für euch. Und zwar das Sächsische Weinbaumuseum Hof Lößnitz, mitten im Herzen von Radebeul. Da geht es auch wirklich um diese 850 Jahre sächsischer Weinbau. Und das ist ein super Tipp, da kann man auch super Wein trinken. Das ist ja auch eine total tolle Vinothek.
Ja, also im Weinbaumuseum, da sieht man natürlich zum einen ganz viel über die Historie des Weinbaus hier in Sachsen. Und man hat auch in der Vinothek die Möglichkeit, eben von allen oder fast allen Winzern der Region Weine zu probieren und auch zu kaufen.
Wer jetzt aber zum Beispiel speziell mal bei dir vorbeikommen möchte und sagt, ich will einfach mal so rundum, am besten ne, einen Wein in jedem Weingut, da gibt es doch diesen Tag des offenen Weingutes.
Genau, das ist immer am letzten Wochenende im August. Und das Schöne daran ist, dass man eben wirklich zu allen Winzern fahren kann. Es ist überall geöffnet, es gibt fast überall Live-Musik und man hat einen Bus-Shuttle, mit dem man den ganzen Tag
sehr wichtig
durch die Gegend fahren kann, ohne dass man sich Gedanken darüber machen muss, wie man dahin kommt.
Kommen wir mal zum Zweiten. Ich unternehme mit der Familie, wenn ich frei habe.
Wenn ich frei habe, gehe ich mit meiner Familie tatsächlich gerne auf dem sächsischen Weinwanderweg wandern, weil man da im langen Elbtal in verschiedenen Etappen durch die Weinberge wandern kann. Und das Tolle daran finde ich, dass wir da einen ganz innovativen, kostenlosen Audioguide haben, wo man an jeder Station einfach mit dem Handy einen QR-Code einscannt und man kann sich dann quasi eine Episode zu dem Stück Weinberg anhören.
Also nur noch mal ganz kurz zusammengefasst, dieser sächsische Weinwanderweg, der geht auch an eurem Weingut vorbei.
Ja, korrekt. Der geht bei uns am Weingut vorbei und wir haben sogar bei uns in unserer Monopollage Klausenberg auch eine Tafel stehen und da erzählt meine Schwester etwas zum Weinberg.
Ach cool, was erzählt die da?
Ja, die Geschichte des Weinbergs, was da für Rebsorten stehen, was wir uns bei der Bewirtschaftung denken.
Und hast du so einen Tipp, wo du sagen würdest, das ist so der schönste Aussichtspunkt, wenn man diesen sächsischen Weinwanderweg entlang geht? Was sollte man nicht verpassen?
Also als schönsten, ich kann es nur von meiner Seite sagen, aber wir haben direkt vor unserem Weinberg, da wo auch die Tafel steht, hat man einen wunderbaren Blick über das ganze Elbtal und die Burg in Meißen. Und
ach, schön.
Das ist ein bisschen versteckt, aber ich finde, das ist schon eine Reise wert dahin.
Sehr schön. Wenn es nicht bei mir zu Hause geht, dann schlafen Gäste gerne?
Bei mir im Weingut.
Ihr habt eine Pension.
Korrekt, ja. Wir haben bei uns, weil mit Alkohol ist es ja so, dass man dann manchmal doch vielleicht ein bisschen länger bleiben will oder nicht mehr fahren kann. Und so ist es bei uns auf dem Hof so, dass wir quasi, du kannst bei uns Wein probieren in der Vinothek und danach kannst du bei uns auch zu Abend essen und dann kannst du auch bei uns übernachten.
Ist es schon mal passiert, dass jemand, ohne dass er vorher reserviert hat, plötzlich gemerkt hat, ich kann nicht mehr fahren und ich kann nicht bitte hier schlafen? Oder habt ihr den auch einfach hochgetragen und dann ohne Schuhe ins Bett gelegt?
Also ich glaube, es ist alles schon mal vorgekommen. Aber tatsächlich ist es schon ab und zu so, dass die Leute doch länger bei uns bleiben, weil es ihnen doch ein bisschen besser gefällt, als sie dachten. Und dann finden sie ganz spontan bei uns noch ein Zimmer.
Sehr gut. Wie heißt die Pension?
Pension zur Bosel. Die ist quasi bei uns direkt mit im Weingut integriert und die Bosel ist bei uns im Ort der Felsen, der auch das Gestein zeigt, auf dem der Boden wächst.
Ah, toll. Mein Lieblingsort für einen Wein. Das ist jetzt Teil der Rubrik, für dich natürlich total schwer, weil du kannst natürlich gerne sagen, dass es hier ist, deine Winothek im Weingut Schuh. Aber vielleicht hast du noch einen anderen Lieblingsort.
Gut, zum einen ist natürlich tatsächlich der Lieblingsort für einen Wein mein Weinberg, aber da kommt keiner hin, weil da ist ein Zaun drum. Aber wenn ich außerhalb dessen Wein trinken gehe, dann...
Aber warte mal, ich würde gerne nochmal, weil ich stelle mir das gerade vor, du setzt dich wirklich manchmal mit deinem Wein auf den Weinberg, also dort mitten rein?
Ganz oft, wir grillen da oben, trinken Wein. Also es ist für uns auch ein Ort der Ruhe, weil es eben eingezäunt ist und weil man da einfach seine Ruhe hat.
Und ist das für dich auch so ein Glücksmoment, wenn du dann so zwischen deinen Reben stehst und sagst, irgendwie haben wir das auch gut hingekriegt und der Wein schmeckt ja auch jedes Jahr ein bisschen anders?
Ja, also ich trinke da selten meinen eigenen Wein, weil man muss ja seinen Horizont auch erweitern. Mhm. Aber wir haben da oben eine wunderschöne Terrasse, bei der man quasi gefühlt über der Stadt sitzt. Und selbst wenn das eigentlich der Ort meiner Arbeit ist, kann ich da sehr gut abschalten.
Ja, jetzt kommen natürlich die Leute, die zuhören. Grummst da nicht rein, ist halt so. Aber deswegen, du hattest noch eine schöne andere, wolltest gerade was sagen, eine schöne andere Idee oder einen Tipp, wo man einen Wein trinken kann, wenn man in Dresden-Elbland ist.
Ja, es ist so, dass in der Dresdner Neustadt gibt es die Weinzentrale. Da bin ich sehr oft. Also da war ich zeitweise bestimmt 3 oder 4 Mal die Woche, wenn ich Zeit hatte. Mhm. Das ist ein ganz legerer Ort, um ein Glas Wein zu trinken und auch was ganz Einfaches dazu zu essen. Oder auf der anderen Elbseite in Striesen wäre noch die Weinkulturbar, da gehe ich auch gerne hin. Da gibt es eine super Auswahl auch an frischem Käse, immer neue Sachen zu probieren. Und das wären so meine 2 größten Tipps.
Und was macht es aus? Ist es das Ambiente oder sind auch einfach die Leute nett, die dort arbeiten?
Also die Leute sind auf jeden Fall nett, das sind auch alles gute Freunde von mir. Es ist aber so, dass auch da Wein einfach nicht komplizierter ist, als er sein muss. Also man kann einfach hingehen und sagen, schenk mir ein Glas Wein ein. Man kann sich aber auch eine halbe Stunde darüber erzählen lassen, was mit diesem Wein ist. Man muss aber nicht. Und das finde ich schön.
Wer nach Dresden kommt, der sollte unbedingt?
Wer nach Dresden kommt, sollte unbedingt auch mal nach Meißen fahren. Und in Meißen auf dem Markt, da gibt es immer eine tolle Aktion jedes Jahr. Da steht tatsächlich ein großes Weinfass und jede Woche ist ein anderer Winzer in dem Weinfass zu Gast. Und so hat man natürlich immer die Möglichkeit, von einem Winzer vor Ort auch Wein zu probieren. Und meistens ist der Winzer auch selbst da und kann was dazu erzählen.
Wann ist das immer in Meißen auf dem Markt?
Es ist tatsächlich meistens in der Zeit zwischen Mai und August.
Ah ja, klingt auf jeden Fall sehr gut. Und was ich auch richtig spannend finde, habe ich vorhin gesehen auf einem Flyer. Ihr bietet Yoga an hier im Weingut. Wie kann ich mir das vorstellen? Dazu trinkt man Wein?
Das frage ich mich auch, wie man sich das vorstellen kann.
Hast du noch nicht mitgemacht?
Nein.
Du hast es noch nicht mitgemacht?
Ich stehe höchstens am Zaun und winke. Nein, ich bin kein, wenn ich Sport mache, dann gehe ich lieber zum Squash. Ich bin kein Yoga-Mensch. Aber tatsächlich ist es so, dass wir ab und zu unseren geschlossenen Weinberg öffnen, um auch mal Gästen zu zeigen, wie schön es da ist. Und meine Schwester macht dort oben tatsächlich auf der Terrasse dann Yoga im Weinberg. Und danach gibt es auch zur Entspannung ein Glas Sekko.
Und ihr macht ja lauter so auch wirklich verrückte, tolle Sachen. Jetzt hast du was ausprobiert, habe ich in deinem Status gesehen oder habe ich in sozialen Netzwerken gesehen, und zwar Techno auf dem Weinberg. Was hat es damit auf sich und wie war's?
Ja, ich habe seit Jahren davon geträumt, dort oben auf diesem einzigartigen Stückchen Erde mal eine Techno-Party zu machen. Und dann kam eins zum anderen und ich habe jemanden kennengelernt, der einen Club hat in Dresden. Und dann haben wir zusammen gesagt, wir machen es einfach mal.
Ja.
Und tatsächlich war das auch ein einzigartiges Erlebnis. Zwischendurch hat es mal ganz kurz, ganz doll geregnet. Mhm. Dann war der Strom weg. Dann haben wir alles wieder getrocknet. 10 Minuten später ging es weiter. Und dann war die Stimmung umso besser.
Ja, also Matthias, ich gucke zu den Flaschen. Wir haben jetzt so viel geredet, mein Mund wird trocken. Ich würde wahnsinnig gerne noch den ein oder anderen Wein probieren und kann wirklich nur empfehlen, es ist ein so schöner Ort, dieses Weingut. Es ist romantisch. Man hat das Gefühl, man kann hier auch mal runterkommen und genießen. Und das ist ja auch Teil der sächsischen Kultur, dieses Genießen. Dazu gehört auch der Wein. Jetzt greife ich zu dem, du hast einen schönen Rosé. Alle Infos zu dieser Folge wie immer in unseren Shownotes und unter www.visit-dresden-elbland.de. Schreibt uns gerne mal auch in die Kommentare, was euer Lieblingswein ist oder wo ihr in Dresden-Elbland gerne euren Wein trinkt. Vielen, vielen Dank, Matthias.
Danke auch. Prost.
Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal bei Nu Guggemada.